Also auch von mir einen schönen Abend und grüß Gott miteinander. Ich habe ganz tolle Grüße für Sie dabei. Brandneu, noch warm, soeben ausgesprochen. Und Sie kommen vielleicht auch gar nicht drauf, von wem. Nämlich von der Schwester Margot. Wir waren heute in Gunzenhausen, meine Frau und ich, und hatten die Gelegenheit, den Hausmutterwechsel in Gunzenhausen mitzuerleben. Also die Schwester Gisela Steib, die ist entpflichtet worden. Und zwei neue Schwestern, die Marion Holland und die Hella Martin, sind in ihre neuen Ämter eingeführt worden. Auch für uns interessant zu wissen, dass es ja jetzt erstmalig zwei sind, die da so offiziell vorne dran stehen. Und da haben wir natürlich mal geschaut oder gefragt, wo die Schwester Margot ist. Da waren so viele Leute, die haben wir nicht entdeckt. Und dann hat meine Frau sich erkundigt. Und dann haben wir es, glaube ich, von ihrer Mittagsruhe ein bisschen eher rausgeholt. Aber sie wollte sowieso aufstehen, weil sie um 2 Uhr ja weitergegangen ist. Ja, und sie hat sich gefreut und sollen ganz, ganz liebe und herzliche Grüße an Sie alle richten. Alle, die Sie kennen natürlich, aber auch die Sie nicht kennen, sind herzlich gegrüßt. Es war echt eine Freude, Sie zu sehen. Ja, das war also der brandaktuelle Gruß aus Gunzenhausen. Jetzt muss ich mal schauen. Christian, wir sind schon auf Sendung, gell? Gut. Vielen Dank. Wunderbar. Jetzt muss ich doch einmal gucken mit dem Gerät, welche Richtung. Ah, das sieht gut aus. Jawohl, es klappt. Die Frage für uns alle, für mich immer wieder, ich gehöre ja auch dazu, was verbindet uns als Christen? Ist schon interessant. Ein paar Beispiele. Vielleicht die gleiche Blutgruppe oder vielleicht das gleiche Alter oder der gleiche Lebensabschnitt, in dem wir gerade sind. Kann ja sein. Vielleicht die Sympathie zum Nächsten oder die gleichen Interessen. Vielleicht der Beruf. Vielleicht unsere Freundschaften, das kommt nicht. All das schicken wir nochmal zurück. All das, was jetzt da steht, betrifft jetzt nicht unbedingt nur Christen, habe ich mir gedacht. Wie ich das so aufgeschrieben habe, ist mir das so gekommen, denke ich, hoppla, das betrifft doch jeden eigentlich. Aber was verbindet denn uns als Christen eigentlich? Was ist denn unser Verbindungsmerkmal? Ich habe es ja schon verraten mit dem nächsten Bild. Ist es vielleicht die Liebe untereinander oder das Anteilnehmen am anderen? Das ist ja heute in dem säkularen Bereich auch nicht mehr so toll. Jeder ist sich selbst der Nächste. Soll ja bei uns nicht sein. Sind es unsere Spenden? Ist es die Bibel, das Wort Gottes? Ist es vielleicht das Gebet? Oder ist es unser Mitgliederausweis, dass wir zu einer Gemeinde gehören, sei es zu einer Kirchengemeinde, zu einer Gemeinschaft. Wenn ich da so reinschaue, ne, wir haben alle Doppelmitglieder. Wir sind bei der Kirchengemeinde und wir können zur Gemeinschaft. Ist es das, was uns verbindet? Oder ist es die Liebe Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus? Ich möchte sagen, ja, es ist die Liebe Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wenn wir in unser Bibelbuch reinschauen, in Philipper 2, schreibt da der Paulus an die Philipper: In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und kein Geringerer als Jesus hat gesagt, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Also, was verbindet uns als Christen? Die Liebe untereinander? Ich denke ja. Auch das Anteilnehmen am Ergehen des anderen? Ich denke ja. Natürlich auch die Spenden, denn davon lebt ja auch unsere Gemeinde. Auch das verbindet uns irgendwo. Aber natürlich viel mehr noch, denke ich, ist es die Bibel, das gemeinsame Beten. Und irgendwo ganz weit hinten auch der Mitgliederausweis, der gehört halt auch dazu. Den brauchen wir jetzt nicht so in den Vordergrund drängen. Aber die Liebe Gottes, die verbindet uns doch. Die sorgt doch dafür, dass wir zusammengehören. Dass wir, Gott bringt das Unmögliche fertig. Er bringt uns auf einen gemeinsamen Nenner. Er schafft es, was wir nicht schaffen. Aber Gott schafft das. Und das finde ich gut. Und die Renate hat ja schon den Bibeltext vorgelesen. Es geht um einen Ausschnitt aus dem Epheserbrief. Ein paar Takte vielleicht zur Information zum Epheserbrief, so allgemein nur. Der wurde circa 60 nach Christus verfasst und ist wahrscheinlich der erste Brief, den der Paulus aus dem Gefängnis in Rom geschrieben hat. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Und es steht auch nicht so ganz hundertprozentig fest, ob er den direkt an die Epheser geschrieben hat. Es fehlen nämlich ein paar so Kennzeichen, die man aus anderen Briefen von Paulus kennt. Ihr Geliebten in, ne, schreibt er in anderen Briefen, das findet man im Epheserbrief nicht. Und darum hängt man dem Epheserbrief auch, hängt man nach, er wäre der unpersönlichste der Paulusbriefe. Ist ganz interessant. Und er ist auch in einer ganz besonderen, feierlichen, ja fast liturgischen Sprache verfasst. Und der Epheserbrief handelt vom Wunder und Geheimnis der Gemeinde Jesu. Vom Wunder und Geheimnis der Gemeinde Jesu Christi, die sowohl, und das ist heute nicht mehr so schlimm, aber damals, die sowohl Juden als auch die Heiden betrifft. Es hat ja auch Heidenchristen gegeben und wir wissen aus dem Wort Gottes raus, die waren oft so, die dürfen das und die kann nicht zu uns. Wir sind die Juden, wir sind die Echten. Also ne, damals war auch nicht immer alles so toll. Und der Paulus legt es dar, dass wir eine Gemeinde Jesu Christi sind. Er teilt diesen Brief vielleicht oder so allgemein wird er eingeteilt in die Verse, die Kapitel 1 bis 3. Das ist so der Lobpreis, der Inhalt des Lobpreises. Das macht Paulus gern, indem er schon mal Gott lobt und preist und Jesus Christus. Und das fand ich wunderbar. Und wir machen ja auch so eine Art Lobpreis. Ne? Wenn wir jetzt gerade zwei Lieder Verwechslungen haben, wollen wir uns ja auch in die Nähe Gottes begeben. Das ist ja auch Lobpreis. Und das ist auch eine gute Sache. Das macht uns ja auch die Bibel vor. Wir brauchen ja bloß in die Psalmen reinschauen. Das ist ja keine Erfindung für uns Menschen. Das ist ja uralt alles. Wir singen bloß andere Lieder. Wir singen nicht mehr die alten Psalmen. Wir kennen auch die Melodien nicht mehr, die damals gesungen haben. Aber wir haben auch unseren Lobpreis. Und das sind die ersten drei Kapitel. Ja, und die Kapitel 4 bis 6, und es ist tatsächlich so, die klingen so allgemein als Ermahnung. Und die Renate hat mich schon ganz in Schrecken versetzt und hoffentlich sie nicht auch. Mit der Ermahnung haben wir es alle nicht so, ich auch nicht. Aber es geht eigentlich im Grunde genommen um was ganz anderes. Vielleicht noch der Ordnung halber dazu gesagt, dass es in ganz wichtigen alten Handschriften, also in den Urschriften, wo der Epheserbrief gefunden wurde, da fehlt dieser erwähnte Zusatz im Kapitel 1, Vers 1, ihr Lieben in Ephesus. Da steht er gar nicht drin. Dann hat man schon bei anderen Übersetzungen oder später hat man das dazu geschrieben. Aber interessanterweise gibt es eine Überschrift und da heißt es jetzt wieder an die Epheser. Also Sie sehen schon, das geht rüber und nüber. Und jetzt sagen wir mal, der Brief ging an die Epheser und auch an andere Gemeinden. Das war vielleicht auch so ein kleiner Rundbrief, wie wir das heute auch kennen. Klammern wir uns mal in unserem ersten Block an den Text nochmal. Wir haben den Text ja jetzt schon gehört. Das ist dieselbe Übersetzung, das ist auch die Elberfelder. Die machen wir gleich weiter. Der erste Punkt. Das sind die beiden ersten Verse. Ich habe sie mir mit angezeigt, damit man auch sieht, um was das geht. Ich ermahne euch, nun ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig in der Berufung, mit der ihr berufen seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragen. Geistliches Leben vollzieht sich nicht automatisch. Es ist nicht einfach da, geistliches Leben, sondern es braucht im Sinne von, Zurechtweisen eine gewisse Ermahnung. Aber, und das ist die gute Botschaft am Epheserbrief, das ist eben nicht diese Ermahnung mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern das ist eigentlich die Ermahnung, indem wir aufgefordert werden, Bewährtes zu bewahren und dem anderen und uns selber vom Wort Gottes her weiterhelfen zu lassen. Jetzt sage ich mal ganz populär, Besserwisser gibt es genug auf der Welt, das erleben wir jeden Tag. Aber das Wort Gottes will uns weiterhelfen, will einfach haben, dass wir uns helfen lassen, das, was wir haben, erstens mal bewusst zu machen und zweitens das zu bewahren. Und darum soll es eigentlich jetzt im ersten Teil vor allem gehen. Der Paulus ermahnt in Anführungszeichen, der hohen Berufung würdig zu leben. Ja, Frage, wozu sind wir denn eigentlich berufen? Also das ist unser erster Punkt. Grundsätzlich gilt bewahren und bewähren, was uns gegeben ist. Na? Jawohl, da habe ich einen Text. Ne? Bewahren und bewähren, was uns gegeben ist. Also, ich habe schon gesagt, und dazu gehört auch neu entdecken, was ist uns denn gegeben? Was haben wir denn? Lohnt sich das zu bewahren? Bewährt sich das auch, was wir haben? Wir sind aber auch berufen. Oh. Das hält ja nicht aus, hä? Wir sind auch berufen, würdig zu wandeln in seinem Reich und seiner Herrlichkeit. Das, was ich Ihnen heute weitersagen darf, sind also nur, im Prinzip nur Gedanken aus dem Wort Gottes. Das sind keine eingemachten Gedanken, keine persönlich frisierten Gedanken. Das ist das Wort Gottes, das zu uns spricht. Und da heißt es im Thessalonicher Brief, wandelt würdig im Reich seiner Herrlichkeit. Die Frage wäre zu klären, was ist denn würdig zu wandeln? Ne? Wandeln ist ja auch schon wieder ein Wort, wo man heute auch schon wieder ein Problem hat. Das ist nicht Schlafwandeln, sondern sich bewegen, sich im Reich Gottes aufzuhalten. Würdig zu leben, das heißt, nicht Schindluder zu treiben, nicht rumzugrölen, ja? Wir haben es hier mit dem Reich Gottes und seiner Herrlichkeit zu tun. Und dessen, denke ich, muss man sich immer wieder neu bewusst werden. Wir sind aber auch berufen, halt, das ist zu weit, wir sind auch berufen zur Freiheit, zum Frieden. Wir sind berufen zur Familie des himmlischen Vaters. In Galater 5 heißt es zum Beispiel, ihr seid zur Freiheit berufen. Also der Paulus, das war ein kluger Kopf, der hat es den Leuten damals gesagt und sagt uns das heute auch. Wir sind zur Freiheit berufen und Martin Luther hat das Thema ja auch schon bewegt und hat gleich eine ganze Schrift verfasst von der Freiheit eines Christenmenschen. Und ich denke, das ist auch heute ein Begriff, der sehr missverstanden wird und falsch interpretiert wird. Was ist denn Freiheit? Ist Freiheit immer das, was ich tun und lassen kann? Oder ist Freiheit auch mal das, etwas nicht zu tun, was ich lassen oder was ich tun könnte? Oder ja, ist das nicht oft eine größere Freiheit, auch mal auf was zu verzichten, um einen anderen vielleicht näher zu kommen, ihm besser zu begegnen? Wir sind zum Frieden berufen. Zum Frieden hat uns Gott berufen, schreibt er an die Korinther. Und wenn wir in die Welt reinsehen, dann sind wir von Krieg und Unfrieden umgeben. Das brauche ich jetzt gar nicht ausbreiten. Das wissen Sie alle selber. Wir brauchen bloß heute Nachmittag oder heute Abend wieder die Nachrichten hören, morgen die Zeitung lesen. Es knirscht an allen Ecken und Enden. Es ist kein Friede. Umso wichtiger ist es, dass wir in der Gemeinde, als Gemeinde Jesu Christi, uns erinnern, dass wir zum Frieden untereinander berufen sind. Gott hat uns zum Frieden berufen. Und letztendlich hat er uns zur Familie des himmlischen Vaters berufen. Da heißt es im Epheser 2, so sind wir nun nicht mehr Fremdlinge, sondern Gottes Hausgenossen. Also wir gehören zur Familie. Wenn ich eines Hausgenossen bin, dann gehöre ich zu seiner Familie. Und das ist eine tolle Sache. Wenn man das auch so in der eigenen Familie erlebt, ne? Wenn dann plötzlich Schwieger, in unserem Fall Schwiegersöhne halt kommen, ne? Schwiegertochter, dann sind es plötzlich Hausgenossen bei den Schmitz. Die gehören zur Familie. Ist das nicht schön? Und wir gehören zur Gottesfamilie. Wir sind Gottes Hausgenossen. Und zur Familie Gottes zu gehören, ist auch ein gewisser Adel. Und wie sagt man so schön im Volksmund? Adel verpflichtet, mein lieber Scholli. Und da heißt es eben, haltet als Familie Gottes zusammen. Lasst euch nicht trennen und stärkt, was euch verbindet. Das gilt uns. Das sagt uns der Paulus durch sein Wort. Haltet als Familie zusammen. Und es ist doch wunderbar, wenn wir unsere eigenen Familien betrachten und es ist gut, ein gutes Miteinander. Und genauso sollen wir das übertragen auch in unser gemeindliches Leben. Wir sind auch eine Familie. Dieses Miteinander, diese Einigkeit, und das ist auch wieder das Schöne daran, ist das, was nicht erst von uns geschaffen werden muss. Das hat schon ein anderer viel besser für uns gemacht. Wir müssen nicht Einigkeit schaffen. Aber wir sind aufgefordert, uns voll und ganz einzusetzen, unsere ganze Kraft an Liebe und um die Gemeinsamkeiten zu erkennen und festzuhalten und dem Trennenden abzusagen, das Trennende vielleicht zu erkennen und es zu bekämpfen. Wohlgemerkt, wenn man genau hinhört, wir müssen nicht Einigkeit machen. Die ist da. Wir müssen sie nehmen. Ich finde es großartig vom Wort Gottes her. Es ist ja schon da. Und wenn wir selber schon was machen sollen, sie lieben, will jetzt niemand zu nahe treten, aber dann wird es ganz schön kompliziert. Aber Gott hat es ja schon vorbereitet. Wir brauchen es ja nur nehmen. Er sagt, Mensch, strengt euch mal an. Habt euch lieb untereinander und bewahrt diese Einigkeit, die ich euch doch vorgegeben habe. Und im Vers 2, da heißt es dann, in Demut, Sanftmut, Geduld, Langmut traget einander in der Liebe. Und fällt Ihnen da auch was auf? Das sind alles, die Bibelkenner unter uns, Früchte des Heiligen Geistes. In Galater 5 schreibt der Paulus noch viel mehr von diesen Früchten auf. Da heißt es, die Frucht des Geistes, also des Heiligen Geistes, ist aber Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Ich wollte uns das nur mal der Vollständigkeit halber auch weiter sagen. Hier bei uns sind nicht so viele Früchte angesprochen. Es geht einmal um Demut. Da bin ich schon zu weit. Entschuldigung. Demut. Was ist Demut? Demut, das ist der Mut, aus einem geheiligten Selbstbewusstsein heraus dem anderen zu dienen. Das klingt jetzt ein wenig arg geschwollen. Was ist denn heilig? Was ist denn heilig? Heilig bedeutet abgesondert sein, für Gott abgestellt sein. Das ist heilig. Also, das ist der Mut, aus einem geheiligten, einem von Gott abgesonderten Menschen Selbstbewusstsein heraus dem anderen zu dienen. Also ich darf das so auffassen, dass Gott mich auch da befähigt, anderen zu dienen. Denn ich bin ja von Gott geheiligt. Wir sind ja von Gott geheiligte Menschen. Wir sind ja seine Kinder. Das ist was Besonderes. Geduld und Langmut. Sanftmut, was da alles, wir sind jetzt bei der Sanftmut, ja. Jesus ist die Sanftmut in Person. Sanftmütig sein heißt nichts anderes als die Welt mit den Augen Jesu sehen. Die Welt mit den Augen Jesu sehen. Schauen wir in unser Bibelbuch hinein, wenn wir die Bibel lesen. Wie hat Jesus denn die Welt gesehen? Er hat sich über die Welt erbarmt. Er hat die Not gesehen, die um ihn herum war. Den Streit, den Hass. Den Neid. Jesus ist die Sanftmut in Person. Das ist ein hohes Ziel für uns. Geduld und Langmut. Na, kommt es? Ah ja, da kommt's. Und jetzt habe ich einfach einmal den Duden zur Rate gezogen. Das ist immer gar nicht so schlecht, finde ich. So ganz weltliche Literatur. Was sagt denn der Duden eigentlich dazu? Geduld und Langmut. Laut Duden ist Langmut die ältere, sprich die altmodische Bezeichnung von Geduld. Und es ist aber interessant, das steht jetzt nicht im Duden, das habe ich woanders her. Wenn im Griechischen dieses Wort verwendet wird, dann sind da immer Menschen mit angesprochen worden. Da geht es also nicht, Geduld mit seinem Haustier zu haben, verstehen Sie? Da geht es um Geduld mit meinem Nächsten zu haben. Und auch das eine Wort, das Wort Synonym, ist heute auch schon mal von der Renate erwähnt worden. Synonyme für Langmut. Und die habe ich jetzt allerdings, die habe ich jetzt alle aus dem Duden raus, weil die haben mir so gut gefallen. Beharrlichkeit, Beherrschung, Besonnenheit, Beständigkeit, Engelsgeduld zu haben. Das ist Geduld, Langmut, friedfertig zu sein, Selbstbeherrschung. Und wer all das im Umgang mit seinen Menschen hat, das ist jetzt ein toller Spruch, der ist langmütig. Und da merken wir, wie schwer es doch ist für uns, das alles auch umzusetzen in unserem Leben. Aber wir haben diese Dinge. Durch den Heiligen Geist dürfen wir diese Langmut, Sanftmut als Frucht haben. Ein weiteres: Traget einander in der Liebe, gerade so, wie Jesus uns getragen hat und Jesus uns noch erträgt. Und das ist das, was das Ganze zusammenhält, Sie Lieben. Einander tragen in der Liebe, so wie Jesus uns trägt, wie er alle trägt, wie er seine Jüngerschar zusammengehalten hat. Wenn es plötzlich Spinnen angefangen haben, wer ist denn jetzt der Schlaueste oder wer darf man am nächsten bei ihm ransitzen und so weiter. Nein, tragt einander in der Liebe, so wie Jesus uns getragen hat und seine Gemeinde heute noch durchträgt. Unser Text geht weiter mit den Versen 3 bis 6. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allem ist. Christen, das ist mein zweiter Punkt, müssen entdecken und bewahren, was sie verbindet. Auf Entdeckertour gehen, auch als Christen. Was steht da? Ein Leib? Was für ein Leib denn? Paulus vergleicht unter anderem die Gemeinde mit einem Körper. Wichtig ist dabei, dass an diesem Körper Christus das Haupt ist. Und der hat somit das Sagen. Und an diesem lebendigen Organismus hat jedes Gemeindeglied seine speziellen Funktionen. Das wissen wir. Jeder hat seine Gaben, seine Fähigkeiten. Jeder kann das besonders oder jenes besonders. Das sind große, sind kleine, unscheinbare Dinge. Aber wir sind ein Leib und gehören zusammen Aber Christus ist das Haupt dieses Leibes. Das müssen wir vielleicht manchmal neu entdecken, dass er der Chef ist. Es geht weiter mit einer Hoffnung, ein Geist. Ja, welcher Geist denn? Natürlich geht es um den Heiligen Geist, den Jesus seinen Leuten zugesagt und gegeben hat. In Johannes 14 sagt Jesus, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit. Das ist der Heilige Geist. Heiligen bedeutet, ich habe es gerade schon gesagt, absondern und für Gott abgestellt zu sein. Dieser Heilige Geist ist nicht so einfach zu unserer Verfügung. Nein, Gott gibt diesen Heiligen Geist nur denen, die seine Kinder sind. Das ist das Entscheidende dran. Die seine Kinder sind, haben diesen Heiligen Geist. Ansonsten ist er nicht da für andere Menschen, die nicht Gottes Kinder sind. Und da heißt es in Lukas 24, und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat, sagt Jesus, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe, mit dem Heiligen Geist. Welch wunderbare Sache! Wir haben als Gotteskinder diesen Heiligen Geist und den gilt es immer wieder neu zu entdecken, im Alltag, in den Kleinigkeiten des Alltags. Da muss ich nicht immer die Bibel neben dran liegen haben. Im Alltag begegnet uns Gott durch seinen Geist und führt und leitet uns. Na? Eine Hoffnung. Es geht um die Hoffnung, die wir entdecken und bewahren und die auch uns verbindet. Ja, welche Hoffnung ist denn das? Es ist das Wissen um die Gegenwart Gottes in jeder Lage. Und das getroste Warten auf die Auferstehung von den Toten. Das ist unsere Hoffnung. Das ist die Hoffnung der Christen, die Hoffnung der Gemeinde. In Apostelgeschichte 24 lesen wir von dem Erlebnis des Paulus und des Silas im Gefängnis. Und da sind die ja befreit worden. Und dann hat der Gefängnisaufseher Bammel bekommen. Ich denke, Mensch, jetzt werde ich einen Kopf kürzer gemacht von meinem Chef. Ich sollte auf die doch aufpassen. Und dann sagt er, ich habe die Hoffnung zu Gott, nämlich, dass er jetzt eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Also Paulus tröstet ihn damit. Leute, es geht weiter. Wir haben eine Hoffnung, Auferstehung der Toten. Und es geht auch darum, dass wir getrost warten auf die Herrlichkeit Gottes. In Römer 5 heißt es, durch ihn, also durch Jesus, haben wir auch den Zugang zum Glauben in dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Aber diese Herrlichkeit ist nicht erst im Himmel, Sie Lieben. Die dürfen wir hier auch schon erfahren. Das, was uns im Himmel erwartet, ist noch viel, viel toller. Das müssen wir auch wissen. Und eine solche Hoffnung tröstet auch in der größten Trauer. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen, sagt der Paulus an die Thessalonicher, über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Er sagt, wir haben eine Auferstehungshoffnung. Das ist die Hoffnung, die wir neu entdecken müssen. Wenn um uns alles hoffnungslos erscheint, wenn es da kracht und da Streit ist, wir haben trotzdem als Christen eine ganz tolle und großartige Hoffnung. Gott will uns Mut machen, die letztendlich darin gipfelt, dass wir von Jesus auferweckt werden aus dem Totenreich. Es geht um den Herrn. Ein Herr. Ja, welch ein Herr denn? Welchen Herrn müssen wir denn noch entdecken? Es ist der Herr, vor dem wir alle einmal unsere Knie beugen müssen. In Philipper 2 heißt es, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und wenn wir das neu entdecken und das miteinander praktizieren und bewahren, vor Gott unsere Knie beugen, das ist ein Stück Himmel auf Erden. Und das müssen wir uns mal wieder zurückrufen. Und alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und das wird bestätigt in Matthäus 28. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das hat also nicht der Paulus erfunden, das war nicht ich schon gleich gar nicht. Das hat Jesus selber gesagt. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Lasst uns das neu entdecken. Lasst uns diesen Schatz bewahren. Das sind Dinge, die uns als Gemeinde Jesu Christi verbinden. Nicht alle oberflächlichen Dinge. Und es geht letztendlich auch noch um den Glauben. Auch hier die Frage, ja, welch ein Glaube denn? Und jetzt kommt eine interessante Definition. Glaube ist die empfangene Zuversicht, durch die wir das Heil Gottes und die Hilfe Gottes erfahren können. Glaube, das hat dann der Paulus zu dem Aufseher gesagt: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Das ist der Glaube. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Glaube, der immer wieder neu wachsen muss. Und wir haben früher, wenn jetzt da der Willi Schein dastehen würde, der würde mit uns jetzt einen Chorus singen. Ne? Glaube, Glaube und Vertraue, Glaube wieder allem Schein. Glaube, Glaube und Vertraue, Glaube und der Sieg ist dein. Das ist es, was wir uns immer wieder ins Gedächtnis zurückrufen müssen. Und in dem Bericht von der Heilung eines besessenen Jungen heißt es, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sind möglich, das muss nicht immer sein, aber halten wir überhaupt Dinge für möglich im Glauben? Es ist keine menschliche Leistung, sondern ein festes Vertrauen auf Gottes Wort und Wirken. Wer glaubt, erlebt auch die Wunder Gottes. Ich möchte da Mut machen, uns alle miteinander. Glauben wir, damit wir die Wunder Gottes erleben, dass wir sie sehen können. Wir können sie spüren. Wir können sie fühlen. Gott hat einen unheimlichen Einfallsreichtum für uns parat, wenn es um seine Wunder geht. Und es geht auch noch um die Taufe. Welche Taufe? Die auf den klaren Auftrag Jesu hin geschieht. Darum heißt es, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe ist das Wort- und Wasserzeichen, dessen Grundlage das Rettungswerk Jesu ist. Menschen, die auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft sind, leben von seinen Gnaden. Aber die Taufe allein rettet leider nicht. In Markus 16 sagt Jesus, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, das sagt er auch, was mit dem passiert, der wird verdammt werden. Das klingt schon hart. Also nicht nur die Taufe durch Wasser, nein, Auch der Glaube gehört dazu. Und erinnern wir uns an unsere Taufe, an unseren Glauben. Wie sind wir einst zum Glauben gekommen? Was ist da geschehen? Es ist eine tolle Sache, wenn Menschen Jesus in ihrem Leben erkennen und ihm glauben und vertrauen. Wir haben in unserer Familie einige Enkelkinder und die sind alle nicht getauft. Jetzt werden die Kameraden groß, 13 Jahre und so weiter. Und jetzt kam vor einigen Jahren unser ältester Enkel und sagt: Vater, ich möchte getauft werden. Dann hat ihn der Pfarrerart es gefragt, ne, glaubst du auch? Und dann sagt dieser junge Bursche: Ja, ich will mit Jesus leben. Und ist das nicht toll, in dem Alter auch, ne, sich so bewusst zu entscheiden? Und im Juli wird seine Schwester getauft. Eine große Freude, wenn Kinder das auch von sich heraus wollen. Das ist kein Spaziergang. Und wir müssen viel für die beten und die begleiten. Aber es ist ein Wunder, das geschieht. Eine Taufe, wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und das soll uns verbinden. Entdecken wir das. Wir werden gemeinsam selig werden dadurch. Ich kann das vielleicht gar nicht so ausdrücken, aber das macht mir unheimlich Freude, weil das so eine tolle Botschaft ist. Ich kann das gar nicht mit meinen Worten ausdrücken. Aber da drin im Herzen macht es mich froh. Ich finde es ganz toll. Ich habe heute früh gesagt zu meiner Frau: Heute tue ich meiner Seele was Gutes. Nämlich, weil wir nach Gunzenhausen gefahren sind. Da waren ein Haufen Leute und so und war schön. Aber es hat in der Tat meiner Seele gut getan, Gottes Wort zu hören und so viel Gemeinschaft zu erleben. Ich habe natürlich auch ein paar Leute getroffen, ne? Das gehört auch dazu. Das war auch eine Wohltat für die Seele, aber eine größere Wohltat ist doch, wenn wir unseren Glauben gemeinsam immer wieder bekennen und uns bewusst werden, wir werden durch den Glauben selig. Wir bekommen dieses ewige Leben. Halten wir es doch fest. Nicht erst, wenn es zu spät ist. Jetzt. Ein Gott und ein Vater, den sollen, dürfen wir immer wieder neu entdecken und bewahren und festhalten in unserer Mitte. Ein Gott und ein Vater. Das ist der, der nicht in Bildern zu erfassen ist. Da kann der Albrecht Dürer und alle anderen möglichen Künstler noch so schöne Bilder malen. Gott ist nicht in Bildern zu erfassen. Und für unsere Denkkategorien schon gleich gar nicht. Der, der alles erschaffen hat und erhält, das ist unser Gott und Vater. In Jesus hat dieser unfassliche Gott gezeigt, dass er uns unendlich lieb hat. Er hat uns das Recht gegeben, dass wir ihn Vater nennen dürfen. Erinnern wir uns, wir sind ja auch seine Hausgenossen. Wir dürfen ihn Vater nennen. Das finde ich großartig. Gemeinde Jesu Christi, was uns verbindet, war unser Thema. Ich denke, es ist ein ernstes, aber auch ein wichtiges und ich glaube ein immer aktuelles Thema. Das ist immer aktuell. Es war mir persönlich wichtig, dass was uns miteinander verbindet, in den Mittelpunkt zu stellen und neu zu vertiefen. Mir ist es auch sehr wichtig geworden, als ich bei der Vorbereitung mich da informiert habe und mir dann dieses Thema so zugefallen ist. In der Bibelübersetzung Hoffnung für alle, da lauten die Verse 2 und 3 folgendermaßen, und das ist mein Abschluss: Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig, geht in Liebe aufeinander ein, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt, durch den Frieden, der euch verbindet. Und ich finde das großartig, was uns der Paulus hier ins Stammbuch schreibt. Wir brauchen es nur lesen, es soll uns immer wieder helfen. Ich habe mir das auch immer wieder neu sagen lassen, auch bei der Vorbereitung. Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig, geht in Liebe aufeinander ein, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt, durch den Frieden, der euch verbindet. Und das wünsche ich uns und jedem Einzelnen ganz persönlich, dass er das erlebt. Und wir gemeinsam, wie mit einem Navi, uns auf den Weg machen, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Wir dürfen uns bis zur Ewigkeit zusammenhalten. Und das finde ich großartig. Möchte ich uns Mut machen. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns Mut zum Leben machst. Und wir brauchen gar nicht selber so viel denken und machen. Wir brauchen nur dein Wort zu lesen. Und es tut gut, sich dafür Zeit zu nehmen und zu spüren, dass dein guter Heiliger Geist uns dabei hilft, dein Wort immer besser zu verstehen und dich immer wieder neu und immer wieder anders zu entdecken. Und immer wieder festzustellen, das sind ja Dinge, die deine Gemeinde zusammenhält, die alle Christen auf der Welt gemeinsam haben. Und auch unser kleiner Kreis hier in Stein. Dafür will ich dir herzlich danken, Herr Jesus, dass du der Mutmacher bist für uns und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger rumläufst, sondern dass du uns stärken willst im Glauben, in der Nachfolge dir nach und dass du uns mit in deine Familie aufgenommen hast. Schenk, dass wir das in unserem Herzen bewahren und auch mit in unseren Alltag nehmen können. Ja, und auch erleben, wie du gegenwärtig bist. Wenn uns morgen die alltäglichen Dinge wieder einholen, so bist du ja auch dabei. Dafür danke ich dir so von ganzem Herzen. Amen.